Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Es gibt auch die unterhaltsamen Momente an den Börsen, Geschichten, die einen verwundern oder schlicht erstaunen lassen oder auch einfach nur faszinieren. Eine dieser Geschichten haben wir heute im Programm, den Börsengang eines Musiklabels, das im Grunde nur ein Produkt vertreibt, die südkoreanische Boygroup BTS. Und hier kreischen nicht nur die Teenager weltweit vor Begeisterung. Begeistert zeigten sich heute in Südkorea zunächst auch die Anleger. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die Buchmesse und die Wirtschaftsbücher schauen, sowie auf die IG Metall und die bevorstehende Tarifrunde. Der graue Alltag allerdings wird auch eine Rolle spielen und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum erwähnten grauen Alltag, da gehört die Zahl der Corona-Neuinfektionen dazu und die Bemühungen der Politik, diese Zahl klein zu halten, Neuinfektionen so weit wie möglich zu verhindern. Wobei Bund und Länder hier nur in Deutschland aktiv werden können, der Blick über die Grenzen aber zeigt, die Lage wird auch bei vielen für Deutschland wichtigen Handelspartnern immer schlimmer. Wie reagieren die Anleger an der Börse auf diese Entwicklung? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zum Blick auf die Finanzmärkte. Wie also, Frau Werle, ist die Lage aktuell?
Also wenn ich auf den DAX schaue, dann ist das nicht grau, dann könnte es ein rabenschwarzer Tag hier an der Börse werden. Der DAX zeitweise mehr als 3% im Minus, minus 2,7% aktuell. Er steht bei 12.675 Punkten. Die schlechten Nachrichten, sie häufen sich, Sie haben es erwähnt, die Infektionszahlen steigen. Die Zahl der Beschäftigten in den Industriebetrieben hierzulande ist zuletzt deutlich zurückgegangen, so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Und dann kommen ja noch die vielen Themen dazu, die schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie zu schaffen gemacht haben. Ich greife da mal eines heraus. Das ist der anstehende Brexit. Die Zeit wird knapp. Bis zum Ende der Übergangsphase sind es nur noch 2,5 Monate. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte eigentlich eine Frist gesetzt bis zum 15. Oktober. Also bis heute sollte ein Deal stehen. Danach sieht es bislang nicht aus. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Hendrik Leber vom Vermögensverwalter Akatis über diese schwierigen Scheidungsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien unterhalten. Woran es denn hakt, wollte ich von Hendrik Leber wissen. Und hier ist seine Antwort.
Ich vermute, dass die britische Regierung die Verhandlungen nicht wirklich ernst genommen hat und die eigene Verhandlungsposition überschätzt hat. Großbritannien hat sehr viel mehr zu verlieren, als die EU zu verlieren hat. Und spielt aber so, als wäre es der stärkere Vertragspartner. Normalerweise würde der schwächere Vertragspartner keine Ultimaten stellen. Das haben die Briten aber gemacht. Ich glaube, sie haben überschätzt, wie stark sie sind. Sie haben unterschätzt, welche Folgen das Ganze für sie hat. Und ich vermute sehr, dass die Briten jetzt etwas in Panik geraten, doch noch irgendetwas hinzubekommen.
Macht Corona die Verhandlungen schwieriger?
Corona hat die Briten geschwächt ökonomisch. Wir haben die Vorbereitungen auf den Brexit. Das war schon mal ein schwächender Faktor für die britische Wirtschaft. Aber jetzt auch Corona hat noch einen weiteren Schlag gegeben. Das heißt, die Verhandlungsposition ist bei weitem nicht mehr so stark, wie sie vielleicht vor 3 oder 4 Jahren gewesen wäre.
Inwiefern schlägt Corona da ins Kontor?
Na gut, eine Wirtschaft, die boomt und prosperiert, kann ganz anders verhandeln als eine Wirtschaft, die angeschlagen ist. Und wir haben an vielen Stellen Störungen in der Wirtschaft. Großbritannien ist sehr stark von der EU im Handel abhängig. Ob das Autos sind, ob das Flugzeuge sind, ob das Banken sind. Und wenn da die Wirtschaft gelähmt ist, dann schwächt das einfach die relative Position gegenüber dem großen Kontinent.
Wie steht Großbritannien Ihrer Meinung nach wirtschaftlich da?
Großbritannien ist meiner Ansicht nach wirtschaftlich recht schwach und wird schwächer werden in den nächsten Jahren. Schon im Vorfeld von dem Brexit haben sich ja einige Firmen umorientiert und die Produktion wieder auf den Kontinent verlagert. Das heißt, wir haben schon den Effekt von Brexit im Grunde vorweggenommen. Und jetzt ist die große Frage, wie geht es weiter? Wird ein BMW weiter noch Minis in Großbritannien produzieren? Wird der Airbus weiterhin in Großbritannien teilweise gefertigt? Wird Rolls-Royce Triebwerke liefern können? Wird die britische Pharmaindustrie nach Europa hinein liefern können? Das sind alles Themen, die sehr teuer kommen. Und wenn dann keine Zollunion zustande kommen sollte, werden all diese Produktionsbranchen in der britischen Industrie verlieren.
Das heißt, viele Unternehmen haben sich längst auf einen harten Brexit eingestellt.
Naja, die Vorbereitungen laufen, aber die effektiven Fabrikentscheidungen, wo stelle ich meine Fabrik eigentlich hin, wo lasse ich mein Medikament zu, die sind noch nicht gefallen. Man wartet im Grunde darauf, ob am 2. Januar Schlangen entstehen an der Grenze oder nicht. Und das ist noch vollkommen unklar. Also es ist vollkommen unklar, ob die Briten zollfrei in die EU exportieren dürfen oder nicht. Und da liegen dann mal locker 20% mehr Kosten oder mehr Zölle drauf im Vergleich zu einer Zollunion. Das sind ganz große Effekte, die noch vollkommen in der Schwebe sind. Das britische Pfund bewegt sich relativ seitwärts. Das heißt, man geht eigentlich von einer Normalität aus. Aber geklärt ist noch nichts.
Wer sind die Verlierer?
Die Verlierer sind im Wesentlichen alle Produktionsbranchen. Ich fange mal an mit den Autos, da hatte ich ein paar erwähnt. Die britische Autoindustrie ist komplett in ausländischer Hand, ob das ein Jaguar ist, ein Rolls-Royce, ein Mini und so weiter. Flugzeugindustrie, die ganze Produktion im Bereich des Airbus. Die Banken, wo die große Frage ist, wie mache ich eigentlich Transaktionen mit britischen Banken, auch von Europa aus. Für mich ist die Pharmaindustrie ein ganz großer Faktor. Die Zulassung, wo wird das Medikament zugelassen, wo muss es produziert werden, wer hat die Aufsicht über die Produktion? Und dann natürlich das Thema, das gerade diskutiert wird, die Fischereiindustrie. Wer darf in britischen Gewässern fischen, wo wird die Ware verarbeitet? Das sind alles große Themen, Größenordnung etwa 100 Milliarden ist das Defizit der Briten gegenüber dem Kontinent. Also es geht um sehr, sehr große Geldbeträge.
Halten Sie eine Einigung in letzter Minute noch für möglich?
Ich glaube, es wird eine Einigung geben, aber es wird eine schlechte Einigung geben. Ich glaube, es wird eine Einigung geben, die auf dem Papier schön aussieht, die uns aber über Jahrzehnte wahrscheinlich mit Rechtsstreitigkeiten beschäftigen wird. Es wird so viele unscharfe Formulierungen geben, dass wir wahrscheinlich sehr viel Ärger haben werden in den nächsten Jahren, auch wenn eine formale Regelung zustande kommt.
Das sagt Hendrik Lieber vom Vermögensverwalter Akatis.
Ja, soweit der Blick auf die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über neue Wirtschaftsbeziehungen. Und das in schwierigen Corona-Zeiten mit steigenden Neuinfektionen. Die schwierigen Zeiten, Frau Werle, spiegeln die sich wieder beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ja, die Umlaufrendite, die ist gesunken von minus 0,58% auf minus 0,62%. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1.894,91.
Wichtige, bewegende Konjunkturnachrichten jenseits von Corona gibt es erst heute später. Heißt das, die Lage auf dem Devisenmarkt bleibt ruhig?
Gut, die sich zuspitzende Corona-Lage verunsichert viele Anleger. Der Dollar als Weltleitwährung kann davon profitieren. Das ist einfach eine Währung, die sehr, sehr viel gehandelt wird. Und da greifen Anleger in unruhigen Zeiten gerne zurück. So auch heute. Im Umkehrschluss kommt dann der Euro unter Druck. Er wird aktuell mit einem $1.1712 gehandelt.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen. Wobei vorab vielleicht doch noch mal allgemein gefragt, gibt es in der Zeit einen DAX-Wert im grünen Bereich, also Aktien, bei denen zugegriffen wird?
Im DAX sucht man den vergeblich. Unternehmen, die in besonderer Weise von der Ausbreitung der Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen werden, sind besonders unter Druck. Die Autoaktien gehören dazu. Sie verlieren bis fast 4%. Kontrastprogramm dazu, Trägerwerk. Das Unternehmen stellt ja unter anderem Beatmungsgeräte her. Ja, und die Aktien können über 2% zulegen.
Gestern Abend bereits hat der Großhandelskonzern Metro sowohl seinen Bericht für das vierte Quartal als auch damit für das Gesamtjahr vorgelegt. Wie reagieren die Anleger?
Metro hat zu kämpfen, Umsätze und Erlöse sind zurückgegangen und die Anleger verkaufen die Aktien.
Und ebenfalls gestern bereits wurde die geplante Zusammenarbeit zwischen Airbus und dem Autozulieferunternehmen Elring Klinger bekannt. Es geht um eine langfristige Zusammenarbeit im Bereich Brennstoffzelle. Wie kommt das bei den Anlegern an?
Ja, die Aktien von Elring Klinger schießen in die Höhe um satte 15,5%. Es geht einfach um einen Vorstoß in neue Dimensionen und das kommt an der Börse gut an.
Claudia Werle fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Und wir bleiben thematisch an der Börse, aber zeitlich gehen wir etwas zurück und schauen nun an die Börse in Südkorea. Hier konnten wir seit einigen Tagen schon ein doch durchaus besonderes Phänomen beobachten. Ein Musiklabel, das an die Börse wollte und das sich bei der Aktie vor Anfragen gar nicht retten konnte. Sie war um das 1000-fache überzeichnet. Nur mal zum Vergleich, als international viel beachtet, das saudische Ölunternehmen Aramco an die Börse ging, da war die Aktie knapp 5-mal überzeichnet. Warum nun der Hype in Südkorea? Nun, das liegt an der Boyband BTS, die das Label vertreibt. Wir werden gleich ein paar Takte Musik hören und da werden einige sicherlich gleich A sagen. Die Geschichte dazu, die erzählt uns nun Viktor Goldgar.
7 Jungs mit Schminke, Ohrringen und Jeansjacken. Sie sind der Exportschlager aus Südkorea, die Band BTS. Die Musik, eine Mischung aus Soul, Pop, Rap und R&B. Und der beliebteste Song der Koreaner, Dynamite, ist ein echter Ohrwurm. Jetzt ist das Label der Band Big Hit Entertainment in Südkorea an die Börse gegangen. Das Ganze war ein Riesen-Happening mit Countdown und Konfettikanone. Denn BTS ist ein Welterfolg. Tourneekonzerte sind in Minuten ausgebucht. In den US-Charts belegen sie aktuell Platz 1 und 2. Und neue Musikvideos haben innerhalb von 24 Stunden oft schon mehr als 100 Millionen Klicks, sagt Korea-Experte Sungun Gang von der Uni Bonn.
BTS ist eins der erfolgreichsten Boybands der Geschichte, also nicht nur in Südkorea, sondern auch global.
Und selbst Corona kann der Band kaum etwas anhaben. Zu einem Online-Konzert haben sich am Wochenende nicht etwa 1000 Fans dazugeschaltet, auch nicht 100.000, sondern 1 Million Fans. Die Band ist geschäftstüchtig und verkauft für die Konzerte zum Beispiel auch spezielle LED-Lichter, sagt Experte Sungun Gang.
Das ist jetzt so weit entwickelt worden, dass die Fans zu Hause dieses LED-Licht in der Hand haben können und je nachdem, was mit dem Lied gerade da geperformt wird, dieses Licht dann reagiert darauf.
Das US-Wirtschaftsmagazin Fast Company hat die Band deswegen zu einem der 5 innovativsten Unternehmen gekürt, und zwar weltweit. Mit dem Börsengang will die Band ihren Erfolg ausbauen, denn er hat ihnen umgerechnet rund 700 Millionen Euro in die Kassen gespült. Privatanleger sollten aber vorsichtig sein, meint Aktienexperte Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis.
Das Musikgeschäft ist ein Modegeschäft. Ich meine, wir kennen ja Bands, die ein One-Hit-Wonder sind am Ende, die 1-2 Jahre durchhalten. Ich glaube, so insgesamt kommt das dann eher einer Spende gleich, wenn man die Aktie einer Band oder eines Musikers kauft, als dass man das mit der Geldanlage verwechseln sollte.
Dabei sind Bands an der Börse gar nicht so selten. In Korea sind viele Korea-Pop-Labels am Parkett vertreten und auch die großen Musikfirmen Sony oder Warner Music notieren auf dem Kurszettel. Und stehen selbst in Zeiten des Online-Streamings über Spotify gut da, sagt Musikwirtschaftsexperte Peter Schmuck von der Universität für Musik in Wien. Denn die Musikriesen haben dem Streamingdienst vor ein paar Jahren ein ziemlich gutes Geschäft angeboten.
Also wenn du, liebe Spotify, unsere Kataloge benötigst, dann wirst du das leider nicht bezahlen können. Aber wir sind großzügig und wir begnügen uns mit Unternehmensanteilen.
Mit Musik ist also wieder Geld zu machen. Ob die Band BTS allerdings auch an der Börse ein Hit wird, das ist offen. Zu Handelsbeginn in Korea sind die Aktien um 30% in die Höhe geschossen, doch dann schnell richtig abgebröckelt. Ob in Deutschland also der Thomaner Chor oder die Ärzte bald an die Börse gehen, das ist mehr als fraglich.
Viktor Goitka über den Börsengang von Big Hit Entertainment mit der Gruppe BTS. Und ja, diese Melodie, die habe ich jetzt wahrscheinlich im Ohr. Während im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen derzeit die Warnstreikwelle rollt, täglich in anderen Bundesländern und anderen Branchen, da zeichnet sich am Horizont bereits der nächste Tarifkonflikt ab, und zwar in der Metall- und Elektroindustrie. Heute sollte bekannt gegeben werden, mit welchen Forderungen die IG Metall in die neue Verhandlungsrunde gehen will. In Stuttgart begrüße ich unsere Korrespondentin für das Bundesland Baden-Württemberg, Katharina Thoms. Frau Thoms, mit Spannung wurde ja darauf gewartet, welche Lohnforderungen gestellt wird. Wissen wir da inzwischen schon mehr?
Also im Moment läuft die Pressekonferenz der IG Metall hier noch und es sind auch noch nicht die finalen Forderungen, das war auch den Beteiligten dort ganz wichtig zu betonen, sondern eben erste Vorschläge. Zur Lohnforderung hat man sich sehr vorsichtig geäußert, auch weil man natürlich weiß, in welcher wirtschaftlichen Situation man sich gerade befindet. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, es wurde so ein bisschen angedeutet, man will sich vielleicht am Inflationsausgleich orientieren, aber konkrete Zahlen wurden da nicht genannt.
Die Lohnforderung ist ja auch nur ein Teil der nächsten Tarifverhandlungsrunde. Im Vorfeld sind ja schon einige andere Forderungen öffentlich geworden. Welche Ziele verfolgt die IG Metall noch?
Es wird auf jeden Fall ein neuer Manteltarifvertrag für die Auszubildenden verhandelt. Der ist hier noch, stammt hier in Baden-Württemberg noch aus den 70ern. Da geht es dann auch darum, dass man Studierende von dualen Hochschulen mit einbeziehen will. Man will auf jeden Fall den Schwerpunkt auf Qualifizierung und Weiterbildung legen für die Beschäftigten. Aber klar, das Thema Nummer eins ist natürlich Jobs sichern. Und da geht die Formel so, betriebsbedingte Kündigungen will man verhindern, im Gegenzug Arbeitszeitverkürzung anbieten bei teilweisem Lohnausgleich. Auch da keine Zahlen, man will sich alles offen halten und verweist so ein bisschen auf die ersten Verhandlungen im Sommer, die es ja mit mit einigen Einzelunternehmen schon gab. Da hat man ja eben mit Kurzarbeit viel aufgefangen, auch immer noch, aber auch Altersteilzeitabfindungen verhandelt und eben teilweise auch Arbeitszeitverkürzung angeboten und umgesetzt. Und natürlich die Vier-Tage-Woche ist hier auch genannt worden. Das wird auf jeden Fall mit in die Forderungsrunde aufgenommen, eine Vier-Tage-Woche bei teilweise im Lohnausgleich zu fordern.
Die Vier-Tage-Woche, das klingt ja für Beschäftigte nach einem schönen Ziel, für die meisten jedenfalls. Manche mögen ja auch gerne länger arbeiten. Was soll mit diesem Ziel erreicht werden und ist das überhaupt umsetzbar?
Ja, fragt man die Arbeitgeber, die haben sich ja schon ausreichend geäußert, natürlich nicht. Die IG Metall sagt, natürlich ist das umsetzbar. Es hilft sogar allen Beteiligten, weil es eben entlaste. Man könnte zum Beispiel auch die Beschäftigten in ihrer Freizeit zu Fortbildungen schicken und die dafür nutzen. Es sei auch klimatechnisch gut, es würde weniger gependelt. Und in der Diskussion fällt immer wieder auch der Verweis auf das Beispiel von Volkswagen. VW hat ja in den 90ern 30.000 Jobs gerettet in einer heftigen Absatzkrise damals, indem man genau das gemacht hat, weniger arbeiten, teilweise weniger Lohn. Andere Leistungen hat man auch gestrichen und dafür die Jobs eben erhalten.
Sie haben ja die Metallarbeitgeber gerade schon erwähnt. Von denen gab es ja im Vorfeld jetzt schon einige Äußerungen. Gerade in dieser Woche war ja viel zu hören und zu lesen. Wie beurteilen die denn die anstehende Tarifrunde und die Forderungen der Gewerkschaften?
Als extrem schwierig. Da sind sich übrigens beide Seiten einig. Also auch die Gewerkschaft sagt, das wird echt hart. Und die Arbeitgeber sagen, also es gibt definitiv hier nichts zu verteilen. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Schon gar nicht über Lohnerhöhungen. Eine Nullrunde hat zum Beispiel der noch Südwestmetall-Chef Stefan Wolf hier in Baden-Württemberg gefordert. Der wird ja demnächst Gesamtmetall-Chef. Und die Vier-Tage-Woche, da fielen dann so Worte wie hanebüchen oder abwegig. Also ganz klar wurde da schon eine Absage erteilt. Und eben mit Blick auf die Corona-Krise und dann die anstehende Transformation, gerade in der Automobilwirtschaft, da hat man gesagt, da ist eigentlich nicht viel drin und wir müssen uns gucken, wie wir da überhaupt zueinander kommen sollen. Im November kommen dann die finalen Forderungen der IG Metall und dann geht's wohl los.
Katharina Thoms über den Forderungskatalog der IG Metall für die bevorstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Die Corona-Pandemie, sie ist nicht nur im Privatleben zu spüren, sie erschüttert auch die Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern oft noch weitaus mehr in anderen Ländern. Wie kann so eine Krise aufgrund einer Pandemie überwunden werden? Was sind mögliche Rezepte? Dazu haben sich natürlich auch Autorinnen und Autoren aus dem Wirtschaftsbereich Gedanken gemacht und Bücher darüber geschrieben. Bücher, die auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden. Digital, versteht sich. Wolfram Schrag stellt eine Auswahl einiger Wirtschaftsbücher vor.
Sie heißen »Gute Ökonomie für harte Zeiten« oder »Wie wir unsere Wirtschaft retten« oder einfacher »Die Zukunft nach Corona«. Es geht aber auch reißerischer »Der größte Crash aller Zeiten« oder sogar »Weltsystemcrash«. Und das sind noch Titel, von denen man erwarten kann, dass Fachverstand dahinter steckt, ganz zu schweigen von den Untergangsszenarien und Verschwörungstheorien, die sich am Rande der Buchlandschaft tummeln. Kurzum, ein aufregendes Jahr in vielerlei Hinsicht, auch auf dem Markt für Wirtschaftsbücher. Manche der Titel waren schnell nach dem Lockdown schon im Mai auf dem Markt, geschrieben vom Who is Who der deutschen Volkswirtschaft. Tilman Neuscheller beschäftigt sich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Wirtschaftsliteratur.
Als erstes kam das Buch von Daniel Stelter raus im Campus Verlag. Später kamen dann die Chefs der Wirtschaftsforschungsinstitute, der IFO-Präsident Clemens Fuß hat ein Buch geschrieben. Das heißt, wie wir unsere Wirtschaft retten, erschien im Aufbau Verlag. Kurz danach kam sein Vorgänger, der Hans-Werner Sinn, mit seinem Corona-Buch. Der Corona-Schock hieß das im Herder Verlag. Inzwischen gibt es auch ein Buch vom DIW-Chef Marcel Fratsche zu Corona.
Radikal sind Stelters Thesen. Er fordert angesichts des riesigen Schuldenbergs, der durch die Corona-Hilfsgelder noch angewachsen ist, einen Restart der europäischen Wirtschaft. Sein Vorschlag, ein gemeinsamer Schuldentilgungsfonds, letztlich also eine Art Endlager für Schulden. Nüchtern analysiert IFO-Präsident Clemens Fuß die Lage und führt in klarer Sprache den Leser durch die Krise. Er hat allerdings die Sorge, dass der Staat zu viel des Guten tut und die Marktwirtschaft lähmt. In eine ähnliche Richtung zielt auch Hans-Werner Sinn. Er fürchtet, dass der Staat die falschen Unternehmen rettet. und schließlich Marcel Fratscher, der hofft, dass aus der Krise ein neues soziales Miteinander entstehen könnte. Nicht mehr Staat, sondern ein besserer Staat, so seine Devise. Allen Büchern gemein ist, dass sie inmitten der Corona-Pandemie geschrieben sind, es also für eine eigentliche Bewertung noch zu früh ist. Aber von Ökonomen verlangt man eben auch, dass sie schnell zu Ergebnissen kommen. Und die Analysen seien schon interessant zu lesen, sagt FAZ-Redakteur Neuscheler.
Als ich das erste Corona-Buch gelesen habe im Mai, da habe ich mir trotzdem an manchen Stellen gedacht, ob Teile des Buchs vielleicht ursprünglich für eine allgemeine Analyse oder für ein anderes Buch gedacht waren, eher wie geht es der deutschen Wirtschaft, und dann kurzfristig man Teile da übernommen hat und dem noch ein bisschen anderen Träge gegeben.
Bleibt natürlich die Frage, ob es auf dem Markt der Wirtschaftsbücher in diesem Herbst noch anderes zu entdecken gibt. Eindeutig ja, denn auch ohne Corona gibt es genügende Herausforderungen. Hervorzuheben sind zwei Bücher. Die Finanzindustrie bürgerfreundlich umbauen will zum Beispiel Gerhard Schick, Vorstand des Vereins Finanzwende, mit »Die Bank gewinnt immer«, erschienen bei Campus. Gestalten will auch die Digitalunternehmerin Verena Pauster. »Das neue Land, wie es jetzt weitergeht«, erschienen bei Murmann, analysiert die Defizite hierzulande, ob bei Digitalisierung, Klimaschutz oder Gleichberechtigung. Ihre Devise lautet: Nicht nur reden, anfangen.
Wolfram Schrag stellte uns einige Wirtschaftsbücher vor, die auf der Buchmesse in Frankfurt am Main gezeigt werden. Und um 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Das Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher und Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur in der Pandemie stehen heute im Mittelpunkt.
Die Forscher hätten ihre Negativprognose zu Recht noch einmal verschärft, meint die Tageszeitung Taz aus Berlin. Deutschland befindet sich nicht allein auf dem Planeten und in vielen Weltgegenden wird die Pandemie im Winter wieder außer Kontrolle geraten. Die Zahlen in Europa wirken jetzt schon äußerst beunruhigend. Viele Länder diskutieren über einen neuen Lockdown. Die Industrie hat bisher fast nur unter schwacher Nachfrage im Ausland gelitten. Deutschlands Wirtschaft hat die Globalisierung zu weit getrieben. Exportweltmeister sollte im Lichte der Pandemie nicht mehr als Ehrentitel verstanden werden, sondern als Teil des Problems. Das Handelsblatt hingegen findet, dass der Aufschwung stockt, ist noch lange kein Grund zur Panik. Bisher zeigen wichtige Wirtschaftsdaten weiterhin aufwärts. Der unerwartete Rückgang der Industrieproduktion im August lag an verspäteten Werksferien der Automobilhersteller, die sich inzwischen auch aus der Krise arbeiten. Ja, die Wirtschaftslage ist schwierig, aber sie ist sehr weit davon entfernt, hoffnungslos zu werden. Mehr Einschränkungen wagen, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Internationale Währungsfonds fasst in einer aktuellen Analyse zusammen: Lockdowns verursachen kurzfristig hohe Kosten, führen aber zu einer schnelleren wirtschaftlichen Erholung. Die Fachleute räumen zudem mit dem Irrglauben auf, dass die Regierungen nur die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, sie also entweder die Menschen durch einen Lockdown retten können oder die Wirtschaft, indem sie die Zügel locker lassen. Die Wahrheit ist, erst wenn die Infektionszahlen wieder nach unten zeigen, kann es für die Unternehmen und Selbstständigen bergauf gehen. Der Kölner Stadtanzeiger plädiert deshalb für eine Verlängerung der staatlichen Hilfen. Politiker in Bund und Ländern haben keine andere Wahl. Es gilt, einen Ausgleich zu schaffen für die Einnahmeeinbußen, die Unternehmen durch die staatlichen Restriktionen erleiden. Die Politik hat jetzt die Aufgabe, Strukturbrüche in labilen Branchen zu verhindern. Vieles spricht dafür, dass sich die Corona-Krise verschärft und nicht nur Nischensektoren gebeutelt werden. Der Geldfluss in der gesamten Volkswirtschaft muss in Gang gehalten werden.
Und mit dem Blick auf die Aufgaben der Politik in der Corona-Krise endet die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Hamm und das Bemühen der Stadt, ein Fieberzentrum zu bekommen, was aber einfach nicht klappen will. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.